Moin, liebe Fußballfans, zu einer neuen Ausgabe von Deichkicker. An meiner Seite heute aus der Sportredaktion gibt ihr Podcast-Debüt Carmen Böhling. Hallo Carmen.
Hi Christian.
Bevor wir mit der eigentlichen Sendung anfangen, möchte ich gerne noch eine Ankündigung machen. Und zwar wird es am kommenden Samstag eine Sonderfolge geben von Deichkicker. Und in dieser beschäftigen wir uns mit einer ganz besonderen Episode in der Geschichte von Kickers Emden. Sie hat mit einem Champions League-Sieger zu tun. Genauer gesagt hieß das damals noch Europapokal der Landesmeister. Und diese Geschichte werden wir ganz ausführlich aus mehreren Perspektiven nochmal aufleben lassen. Also die Folge am nächsten Samstag überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt. Und dann machen wir mal weiter mit dieser Episode von Deichkicker. Mit 1:3 hat Kickers am vergangenen Freitagabend bei VfB Lübeck verloren. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Unter anderem hören wir Dennis Engel dazu. Und wir schauen natürlich auch auf das anstehende Spitzenspiel am kommenden Samstag gegen den Tabellenführer TSV Havelse. Trainer Semir Fercici kommt noch zu Wort. Das Spiel findet im heimischen Ostfriesland-Stadion statt. In dem kennt sich unser Gast nur zu gut aus. 1994 wäre er beinahe mit Kickers in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Moin, Alo Weißhof.
Ja, moin, hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Du warst ja Anfang der Saison mal wieder im Ostfrieslandstadion, hast du erzählt, ne? Beim Spiel gegen Meppen. Wie war das? Hast du eine Einladung bekommen? Oder?
Ja, ich habe eine Einladung bekommen und mein Schwager meinte auch, er müsste unbedingt mitfahren. Und dann sind wir zu zweit hergefahren. Ja, es war... Erstmal fand ich aus Emder Sicht natürlich einen super Abend, unter anderem natürlich auch, weil sie gewonnen haben. Aber für mich persönlich, ich hatte ja einen unfassbaren schönen Empfang gehabt von vielen Fans, die mich dann auch begrüßt haben und nach dem Spiel auch noch gewartet haben auf Gespräche und auf Fotos und so weiter.
Ach,
ja. Ja, das war hat mich sehr gefreut. Das war mir anfangs sogar erstmal ein bisschen peinlich. Aber das war... sehr schön, das ging auch runter wie Öl und war nochmal eine Wertschätzung, denke ich, für beide Seiten. Ja, und für Emden war das natürlich vom Ergebnis ein super Auftakt in die neue Saison.
Wie war dein Eindruck so von der Mannschaft? Was glaubst du, wo das hinführen könnte? Das hatte von der Euphorie und der Stimmung her ja ein bisschen was von den 90ern auch, ne?
Ja, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin erstmal, war ich sehr positiv angetan von den Gegebenheiten. Es gibt ja einen neuen Rasen, der da verlegt worden ist. Also das machte schon hungrig auf mehr. Mhm. Das Wetter passte, super Zuschauerkulisse. Das hat mich wirklich erinnert an frühere Zeiten. Ich habe aber manchmal gedacht, wenn da 6.000 waren oder 6.200, habe ich mir nochmal vorgestellt, meine Güte, in den 90er Jahren gab es ja Zahlen von 10.000 und 12.000. Wo sind die eigentlich alle geblieben? Wie haben wir das eigentlich gemacht damals? Aber es war super Rahmen und wie gesagt, das Ergebnis passte dann zum Auftakt der neuen Saison und ich bin sehr positiv, was die Leistung der Mannschaft angeht und hier ist schon einiges passiert, muss ich sagen. Es freut mich sehr und die Aussichten sind aus meiner Sicht, sehe ich die sehr optimistisch.
Mhm. Wie sieht es bei dir persönlich gerade aus? Du bist jetzt Rentner, hast du erzählt. Theoretisch, aber ja. Du verfolgst Fußball noch immer sehr genau in allen möglichen Ligen, ne?
Ja, das kann ich schon sagen. Fußball hat mich halt gepackt. Das ist nach wie vor noch so. In der Tat bin ich wirklich Rentner geworden. Ich kann es gar nicht glauben, aber es ist wohl so. Und man kann ja nicht davor wegrennen. Wichtig ist ja nur, dass man das Glück hat, gesund zu bleiben. Ich hatte das große Glück, eben bis zum heutigen Tag auch Trainer zu sein. Das war immer mein Wunsch. Trainer zu sein und auch höherklassig zu trainieren. Und ich habe das große Glück gehabt, auch wirklich klasse Mannschaften trainieren zu können. Topspieler hatte ich, interessante Vereine. Und dazu gehört natürlich Emden auch. Und ich werde im Fußball auch noch erhalten bleiben. Also meine Trainerlaufbahn habe ich noch nicht aufgegeben. Ich habe einfach noch Bock drauf.
Mhm.
Und wenn sich eine neue Chance ergeben sollte und eine Tür aufgeht, dann werde ich sicherlich sprechen und dann gucken, ob ich da mich nochmal verwirklichen kann oder meine Erfahrung einbringen kann.
Wir werden natürlich später noch über dich und deine Karriere sprechen und auf verschiedene Stationen zu sprechen kommen. Wir wollen aber einmal auf das Lübeck-Spiel schauen. Lohmühle, warst du wahrscheinlich schon öfters mal Trainer. Ist ein schweres Pflaster für Auswärtsteams, ne?
In der Tat, aber ich fand VfB Lübeck immer, ich habe da unheimlich gerne gespielt, als Spieler schon und auch als Trainer durfte ich ja einige Male dahin, auch mit Kickers Emden. Und in dem Jahr, als wir Meister geworden sind, haben wir da auch gespielt und ich meine auch 2-1 gewonnen. Da hat sogar in dem Spiel, wenn ich mich recht erinnere, André Schneider ein Tor gemacht. Er hat nie Tore geschossen, nee. Aber in dem Spiel hat, meine Güte, aber umso schöner hat er ein Tor gemacht aus weiter Entfernung, so eine Art Bogenlampe. Das passte auch einfach zu der Saison und auch zur Mannschaftsleistung und auch zu seinem Spiel. Und Lübeck war immer heißes Pflaster, immer viele Zuschauer und ich habe Aufstiegsspiele dort gemacht, auch immer ausverkauft und hitzige Stimmung. Ich mochte das ja. Und ja, insofern Lübeck, die muss man nicht nur ernst nehmen, sondern die können auch richtig gute Leistung abrufen und dazu bestehen. Da muss man schon.
Hatte Kickers diesmal nicht. Nach 3 Heimspielen in der Woche mal wieder ein Auswärtsspiel. Auswärts eigentlich bis dahin ungeschlagen, aber in Lübeck gab es die erste Niederlage, 1-3. Auch eine verdiente. Ich würde da mal eine kurze Spielzusammenfassung zum Besten geben, für die, die das Spiel am Freitag nicht sehen konnten. Kickers kam eigentlich gut ins Spiel, hatte durch Steinwender in der 11. Minute eine Chance, aber quasi im Gegenzug fiel das 1-0 für Lübeck nach einem bösen Schnitzer in der Kickers-Defensive. Eine Kopfballrückgabe von Luis Podolski zum Torwart. Bergmann geriet zu kurz, posselt, er lief den Ball, umkurvte Bergmann und schoss in das leere Tor zum 1-0 in der 12. Minute. Posselt hatte in den darauffolgenden Minuten noch weitere Großchancen, scheiterte aber jeweils einem glänzend parierenden Bergmann. In der 20. Minute hatte Steinwender die Chance zum Ausgleich. Torwart Dizilatis konnte aber zur Ecke abwehren. Nach dieser Ecke hatte Tito Steffens 2 Einschussmöglichkeiten. Sonst war das Spiel eigentlich geprägt von technischen Unzulänglichkeiten, auch von Kickers, die nie so wirklich gut ins Spiel kamen. Ungewohnt, diesmal auch die Defensivschwächen, zeigten sich wieder in der 33. Minute. Da konnten sich Herbst und Dietrich nicht darauf einigen, wer den Ball klärt. Pulido nahm das Geschenk dankend an und hob den Ball mit einem schönen Lupfer über Bergmann hinweg in die Maschen. Dann ging es mit einem 2-0 Rückstand. Also in die Kabine. Emmerling wechselte dreifach. Martin Schmidt und Julian Stör kamen für Podolski und Kaisis. Zudem wurde Tito Steffens, der war nach einem harten Einsteigen gelb verwarnt, musste in der Kabine bleiben. Abby kam für ihn ins Spiel. Das Spiel ging dann aber direkt so weiter, wie es aufgehört hatte. Kurz nach Wiederbeginn konnte Pulido ungehindert in den Emder Strafraum laufen und den Ball aus 14 Metern in den Torwinkel schlenzen. Lübeck zog sich dann natürlich ein bisschen zurück. Kickers blieb in der Offensive, aber ohne große Ideen. Eilatz kam noch für Steffen ins Spiel in der 58. Von Aschwege für Herbst in der 72. Kickers wurde dann in der Schlussphase erst wieder torgefährlich. Nach einer Ecke kam der Ball zu Dietrich, der aus kurzer Distanz zum 1-3 einköpfen konnte. Das war aber schon zu spät. Das war die 83. Spielminute. Kickers verstärkte die Bemühungen zwar, kam aber nicht mehr zu wirklich gefährlichen Torabschlüssen. So, das letztendlich zu einer verdienten 1-3 Niederlage kam und Carmen klingt so ähnlich.
Ja, ich wollte auch gerade sagen.
Glaubst du, dass die individuellen Fehler ausschlaggebend waren für die erste Auswärtsniederlage von Kickers?
Ja, also das muss man schon ganz klar so sagen, dass die individuellen Fehler letztlich ausschlaggebend waren, auch für die Niederlage. Man muss natürlich dazu sagen, individuelle Fehler passieren in jeder Liga. Ab einer gewissen Spielklasse werden die halt aber aufgrund der individuellen Klasse der Gegenspieler auch konsequenter bzw. eiskalt bestraft. Wichtig finde ich immer, dass nach einem individuellen Fehler der Spieler nicht den Kopf abschaltet. So, das war so ein bisschen, wo ich bei Podolski beim 0-1 gedacht habe, wenn er vielleicht den VfB-Stürmer da noch ein bisschen unter Druck gesetzt hätte, der jetzt nicht direkt den Abschluss gesucht hat, dann kann so ein Schuss auch mal am Tor vorbeigehen. Aber gut, ist nicht so passiert. Man muss sagen, die erste Auswärtsniederlage sollte man jetzt auch nicht so hochhängen. Als Aufsteiger da ganz oben mitzuspielen in der Regionalliga ist einfach eine starke Leistung. Ich habe auf jeden Fall Riesenspaß daran, mir die Spiele von Kickers Emden anzugucken. Einfach weil es eine Mannschaft ist, die große Moral zeigt, die ja sich nach einem Rückstand nie aufgibt, immer kämpft. Und das sind für mich einfach auch so Tugenden, die den Fußball ausmachen. Deswegen, ja, erste Auswärtsniederlage, aber halb so wild abschütteln und weitermachen.
Manchmal ist das auch nicht schlecht, Arlo, wenn man die ganzen Fehler mal in einem Spiel macht. Dann, statt dass es sich über mehrere verteilt, ne? Dann hat man einmal den ganzen Mist weg. So.
Ja, ich kann das ja verstehen, dass das vielleicht auch wehgetan hat, aber trotzdem, insgesamt ist Kickers M absolut eine Bereicherung für die Regionalliga. Sie haben einen sehr guten Kader, sehr gutes Personal und auch entscheidende Leute an den entscheidenden Stellen. Henning Rieselmann, die kenne ich ja auch, das ist ja auch so ein Machertyp und die Trainer haben viel Qualität. Vielleicht liegt es auch daran, dass glaube ich, aktuell 3 Spieler bei Kickers sind, die ich selber mal trainiert habe. Weil Niklas von Aschwege, den hatte ich ja in Jeddelo als Spieler.
Ah ja.
Die alle 3 und Marvin Eilatz und David Schiller.
Ja.
Die für mich menschlich alle überragend sind und auch alle ihre fußballischen Möglichkeiten haben und Qualitäten. Die passen genau hierher, wie ich finde. Das Lübeck-Spiel muss man dann vielleicht auch einfach mal abhaken. Ne? So. Jetzt haben wir die Habelse vor der Brust. Also, wie wir alle wissen, gehören auch persönliche Fehler zum Spiel. Und es geht immer darum, wie gehe ich damit um, wie reagiere ich darauf. Und ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass sie auch Antworten darauf haben.
Ja, das, was du gerade gesagt hattest, das ist auch so der Eindruck, der uns von den Spielern reflektiert wird. Also ich finde, Henning Rieselmann hat da eine Mannschaft zusammengestellt, die nicht nur auf dem Platz sehr gut funktioniert, sondern auch neben dem Platz. Ich weiß noch, Tito Steffens war letztens irgendwann mal hier zum Podcast, der hat auch gesagt, ja, es ist halt einfach auch schön zu merken, dass wir so auf einer Wellenlänge sind alle. Ich glaube, gerade weil darauf auch der Fokus gelegt wurde und nicht nur, okay, wir holen uns jetzt von irgendwoher die besten Spieler für die jeweilige Position,
ja,
sondern wir haben diesen regionalen Aspekt, gucken uns erstmal in der Region um, welche Spieler passen zu uns, aber wie kriegen wir auch eine Mannschaft aufgebaut, die homogen ist und einfach super zusammenpasst auf menschlicher Ebene, auch auf sowie neben dem Platz. Und ich denke, das ist halt sehr gut gelungen.
Ja, das kann man jetzt ja auch zeigen, nicht? Also Niederlagen haben ja auch, die fühlen sich blöd an, die will auch keiner haben, aber manchmal sind sie auch sehr heilsam und Mannschaften, gute Mannschaften, erfolgreiche, die werden darauf entsprechend reagieren können. Und ich glaube schon, dass das Personal dafür da ist. Und die Mannschaft so in dieser Form aufgestellt zu haben, das ist schon klasse, wie ich finde. Das passt auch. Man merkt das auch, ne? Von draußen.
Ja, ist so.
Dass auch die jetzt nicht direkt von Anfang dabei sind. Ich finde, ich habe die Erfahrung gemacht, die größten Erfolge habe ich meistens erzielt, wenn man eine gute Bank hat. Das ist was ganz Besonderes. Wer sitzt schon gerne auf der Bank? Ich kenne keine Spieler, die darf es auch nicht geben. Aber die sind mitentscheidend, ne? Ob das wirklich nach vorne geht. Und ich glaube, ich sage ja, mein Eindruck ist, passt vieles zusammen und gibt Anlass zu viel Optimismus auch. Ne? Wird es dem Club und der Stadt und aus Friesland natürlich auch gönnen. Ne?
Mhm. Ja. Wir wollen abschließend zu dem Lübeck-Block nochmal hören, was Kickers Rechtsverteidiger Dennis Engel zu dem Spiel zu sagen hat. Ich habe ihn gefragt, wie sein Fazit zu dem Spiel ausgefallen ist und ob er auch heute mit etwas Abstand noch das Gefühl hat, dass man sich da auch selber geschlagen hat.
Ja, ich denke auch, dass man das so sagen kann, dass wir uns durch die 2 Gegentore, die wir gefangen haben, teilweise selber geschlagen haben. Nach den 2 Toren kamen wir auch nicht so gut ins Spiel, muss man sagen. Bis zum 1-0 sah es eigentlich noch ganz gut aus. Fand ich, dass wir gut ins Spiel gekommen sind. Und nach den 2 Toren wurde es extrem schwer. In der zweiten Hälfte haben wir nochmal alles reingeworfen, noch das 3-1 gemacht. Aber es war alles sehr hektisch von uns, weil wir halt wussten, dass wir jetzt noch mehr machen müssen als vorher. Von daher, zu Recht verloren, muss man sagen. Und jetzt geht's aber weiter.
Ja, da hört man schon, das wird hier zur Sache gehen. Am Samstagabend gegen Havelse.
Aber man hört auch ein bisschen raus, okay, das Ding ist scheiße gelaufen, genervt, aber das haken wir jetzt ab und machen weiter.
Genau.
Ne?
Meine Empfehlung ist, abhaken. Ja. Sie können auch helfen auf Strecke. diese Ergebnisse. Wenn man richtig reflektiert,
ja.
Und das habe ich jetzt daraus gehört, werden die alles tun, am Samstag ist das Spiel ja, glaube ich, ne?
Genau.
Samstag, werden die versuchen, dann das zu korrigieren. Oder ist top, dass ein zurzeit Spitzenclub wie Havelse hier mal vorbeischauen will.
Ja, schauen wir mal, wie das ausgeht. Wir kommen dann nachher noch zu. In der vergangenen Woche hatten wir Nils Andersson hier zu Gast.
Ja,
du hast dich ja auch gemeldet mit einer Sprachnachricht.
Ja, ich hab alles getan, um Nils auch ein bisschen wiederzugeben oder auch zu beschreiben. Ich habe nichts Negatives gefunden. Ich habe noch mal gekramt, aber ich habe nichts gefunden. Ne? Insofern ist es bei positiven Hinweisen von mir gekommen.
Er hat sich gefreut darüber, das kann man sagen.
Für den, schön,
wunderbar. Für den Hörer mal, wenn man hier übrigens zwischendurch Geraschel hört, Alu hat sich ein bisschen vorbereitet. Hat einen Ordner mit viel Papieren. Was ist das alles, was du da liegen hast?
Ja, Leute, also ich habe ja im Laufe der ganzen Jahrzehnte als Trainer viele Sachen zu Hause auch geschenkt bekommen und auch behalten. Und ich habe auch seit 1990 bin ich Trainer. Ich habe alle meine Trainingsaufzeichnungen noch und Aufstellungen und natürlich auch aus der Kickerszeit. Und ich habe gestern mal einfach so ein bisschen reingekramt, damit ich auch alle Spieler noch drauf habe und die damals hier was Unfassbares geschafft haben. Und das habe ich jetzt vor mir liegen, so ein bisschen doch einige Erinnerungsfotos, die ja nochmal so die Zeit wiedergeben. Und ich hatte ja, glaube ich, am letzten Mal schon gesagt, die Zeit, die ist so präsent, das werden wir nie wieder los, Gott sei Dank. Und das Schönste ist, dass wir sagen können, wir waren echt live dabei. Ne?
Und das interessiert auch immer noch sehr, sehr viele Leute, wenn man sich die Zahlen und so mal anguckt. Wir reden natürlich vor allem über 1994, über das legendäre 3:3 gegen HSV 2. Hier, wir haben das letzte Woche schon ausführlich besprochen. Die Regenschlacht, das entscheidende Spiel. Kickers brauchte einen Punkt, um in die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga zu kommen. Man lag dann zur Halbzeit gegen die von Felix Magath trainierte Reserve von HSV 0:3 hinten. Jetzt interessiert mich natürlich, was hast du eigentlich in der Halbzeitpause gedacht?
Das will keiner wissen, glaube ich. Oh Gott, ich bin da selten sprachlos. Aber das waren harte Momente. Mir hat das auch leid getan für die Spieler, für alle, die auch gekommen sind, die uns auch die ganze Saison da unterstützt haben. Und das Stadion war pickepacke voll und große Erwartungshaltung. Unser damaliger Präsident Doc Riedel, da habe ich mir auch ein Stück weit Sorgen gemacht, was passiert mit ihm in der Halbzeit, dass da keiner suizidgefährdet ist vielleicht. Ne? Weil es hätte mit einem Rutsch alles weg sein können. Und das ist so das Brutale im Fußball, dass wir über weite Strecken auch ganz oben gestanden haben und auf Platz 1. Und ein Spiel hätte gereicht, um uns da wieder wegzuschubsen. Und wenn man dann 0:3 zur Halbzeit zurückliegt, dann ist man erstmal nicht nur bedient, sondern das war für uns alle ein ganz schwieriger Moment. Ja.
Was sagt man da zu seiner Mannschaft?
Ja, ich meine, das kann man sich ja vorstellen. Es war ja nicht nur still. Ich glaube, dass es nochmal darum ging. Es waren auch 2-3 Spieler, glaube ich, dabei. Ich weiß jetzt nicht, wer das im Einzelnen war, die auch nochmal an alle appelliert haben. Mir ging es einfach nur darum, dass wir jetzt nicht den Kopf verlieren, dass wir, das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Und ich habe, glaube ich, gesagt, dass wir trotzdem eine Chance haben, einen Treffer zu erzielen. Wenn uns das gelingt, wird das Spiel eine ganz andere Richtung bekommen können. Wir dürfen nur keins mehr kassieren. Also vierte Tor, glaube ich, werden wir wahrscheinlich nicht mehr aufgestanden.
Ist aber auch ein schmaler Grat, ne, zu wissen, okay, ich kann jetzt hinten nicht ganz aufmachen, alles nach vorne schmeißen, weil ich sonst einfach das Risiko fahre, dass dann alles komplett vorbei ist.
Ich habe fast nur darauf geachtet, dass wir hinten nicht anfangen zu rennen, dass jeder jetzt meint, er müsste die entscheidende Szene haben. Das war so mein Appell auch nochmal in der Halbzeit und vor allen Dingen vielleicht nochmal sich ein paar Szenen holen durch gewonnene Zweikämpfe, damit wir die Leute draußen nochmal mit auf unsere Seite bekommen. Die waren ja auch alle konsterniert und konnten es gar nicht glauben. Aber dadurch, dass man nochmal so eine zweite Luft bekommt, ja, oder Szenen, die uns dann vielleicht helfen. Und wir mussten ja länger warten, ne, bis dieses erste Tor fiel. Und dann kam ja auch noch, das haben viele, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Schirm, dass einer unserer Spieler, das war Ingo,
Hermanns?
Ja, Ingo Hermanns war das. Ja, Ingo Hermanns, der hatte die Nerven verloren. Der konnte nicht glauben, dass wir 0-3 zurückliegen. Und er hat sich dann in einer Szene die gelb-rote Karte geholt. Der war fix und fertig, natürlich. Und ja, ich war aber immer der Auffassung, man kann auch mit 10 Leuten, 10 Spielern ein Spiel gewinnen. Auch nochmal umdrehen. Das ist ja im Fußball alles möglich. Aber das hat so eine Spannung gehabt, das Spiel. Das hat uns also nicht nur Kraft gekostet, sondern nicht nur also physisch, sondern auch mental. Und dass man das dann noch geschafft hat, das sage ich ja. Ich habe nach dem Spiel gesagt, das wirst du nie wieder erleben. Ne? Mhm. So ein Spielfilm, so ein Krimifilm, dann nochmal, das wird schwierig werden, aber es ist dann nochmal gut gegangen, wie der Kölner sagt.
Ist so, ne?
Gott sei Dank, meine Güte.
Ja, wer da dabei war, der hat das nicht vergessen bis heute. Ich war ja auch, stand hinten in der Ecke auf so einem grünen Hügel, oben im Regen.
Ja.
Ich habe noch nie 11.000 oder 12.000 Leute so leise wahrgenommen wie in der Halbzeitpause, weil wir wirklich gar nicht wussten, was hier passiert. Man war ja so auf Feierstimmung aus und endlich schaffen wir das. Und dann 0-3 ist ja auch krass. Also es ist nicht 0-1, wo man sagt, okay, sondern gleich 0-3 ist ja eigentlich ein Ergebnis, was du ganz selten mal aufholst. Ne?
Ja, das, also das muss man sagen. Ich meine, wir wissen ja alle, die sich mit diesem Sport beschäftigen, es passieren ja Dinge, die glaubt man nicht. Sind vielleicht noch nie da gewesen und trotzdem passieren sie. Ich hätte es, glaube ich, nicht akzeptiert, dass die Mannschaft dann mit leeren Händen so eine Saison zu spielen, dass man da nicht belohnt wird.
Mhm.
Und Felix, wir sind ja auch Freunde geworden, Felix Magath, und der hat uns das auch gegönnt, dass wir das schaffen. Ne? Aber Sportler, ist doch klar.
Ja.
Und in seiner Mannschaft gab es Spieler, die haben um Profiverträge gespielt. Die wollten auch nur gewinnen. Ne? Ist doch klar, muss ja auch. Also alles andere wäre ja auch nicht korrekt gewesen. Aber ich bin auch erstmal, ich war ja froh, dass ich überhaupt zum Spiel gekommen bin. Ich auf dem Weg zum Stadion, es war ja so voll. ich hatte überlegt, ob ich einen Tag vorher anreise hier, damit ich auch pünktlich, dass damit nichts passiert. Und an dem Tag selber, ich bin da in einen Stau geraten, die alle hier ins Stadion wollten. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das gewesen ist, aber es hat mich jemand gerettet. Ich glaube sogar, wenn ich das sagen darf, ich meine sogar die Polizei.
Ja.
Da wurde meines Erachtens die Rettungsgasse erfunden. über eine Rettungsgasse, dass ich da zum Stadion gekommen bin. Auch Gott sei Dank noch halbwegs pünktlich. Ja. Die wollten alle ins Stadion. Die ganze Autobahn wollte ins Stadion.
Ja.
Ja. Und ja, da habe ich noch gedacht, meine Güte, ist das krass. Ne? Und aber ich, genaue Details weiß ich auch nicht mehr, aber es war eng genug.
Hm.
Im Nachgang kann man da ein bisschen drüber schmunzeln und auch lachen, das tue ich ja auch, aber in dem Moment war mir ganz anders, ne? Sage ich ganz ehrlich. Aber dieser Tag ist unvergessen für alle, die in irgendeiner Weise damit zu tun hatten oder dabei waren.
Was mich auf jeden Fall auch noch interessieren würde, wäre kurz vor dem 3-3, wir wissen ja alle, wie das dann entstanden ist, aber was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ich weiß noch, dass wir haben mal ein Interview zusammen gemacht. Und da sagtest du zu mir, ich bin nicht der Typ, der einen Spieler für einen Elfmeter bestimmt.
Ja, richtig.
Trotzdem ist dann ja jemand zum Elfmeterpunkt geschritten. Was ging dir da durch den Kopf?
Also ich habe als Spieler selber ja auch Elfmeter geschossen. Und auch, glaube ich, Elfmeter, wo die Spiele eng waren, wo es darum ging, ob wir dann noch erfolgreich sein können, wie auch immer. Aber dies war ja eine Ausnahmesituation. Erst einmal gab es ja nun die Szene. Nils Andersson, das kennen wir ja nun alle. Ich glaube auch, ein Stück weit war es eine Konzessionsentscheidung vom Schiedsrichter, weil in der ersten Halbzeit hat er uns eigentlich einen Elfmeter nicht gegeben, der einer war aus meiner Sicht. Und Nils hat nochmal in der Szene, ja, alles, was der Körper noch hergab, versucht da einzusetzen und letztendlich ist es dann zum Elfmeterpfiff gekommen. wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe nur gehofft, einer muss es ja machen. Und ja, der, vor dem ziehe ich den Hut, wenn er da jetzt hingeht zum Elfmeter. Und dass es dann Mühe war, er war einer so für mich in Gedanken, er könnte es vielleicht machen. Ja? Aber wer sonst? Ich habe mich umgeguckt, wer könnte? Uwe, mein Trainerkollege, Uwe Grutis, der war auch schon irgendwo im Stadion auf der anderen Seite vom Platz. Ja, ganz heftiger Moment. Und dass Mühe da sich den Ball geschnappt hat, also auch noch mit so viel Abstand, jetzt aus heutiger Sicht, aber das weiß er ja auch, Chapeau, ganz großes Tennis, ne? Großes Kino. Und dann musst du den auch erstmal verwandeln.
Ja. Ja.
Und diesen Moment, ja, der ist ja dann auch nicht zu beschreiben, ne? Was in einem da vorgegangen ist. Und da waren ja immer noch ein paar Minuten zu spielen.
Ja, 83 ja. Oder so war das,
glaube ja, ich. Ja, die, so die Zeit musst du ja auch noch überstehen.
Ja, mit einem weniger.
Ja, und da habe ich gehofft, dass der Fußballgott ein M da ist, ne? Dass er zufälligerweise mit dem Stadion ist und das hat dann Gott sei Dank auch alles funktioniert. Also, wie gesagt, ich habe noch nie Spieler bestimmt, hier Elfmeter, das, ich weiß ja, wie sich das anfühlt, das muss jemand machen, der sich auch gut fühlt, der, der kriegt auch das Vertrauen geschenkt und dann Daumen drücken und hoffen, dass es gut geht.
Das war ja eh eine besondere Zeit, auch weil damals dann Spieler aus der ehemaligen DDR dazu kamen, die ja ziemlich gut waren. Im vergangenen Jahr gab es dazu nochmal so ein Traditionsspiel. Ne? Carmen, du hast das redaktionell begleitet, oder?
Ja, genau. Alo und ich hatten da im Vorfeld mal miteinander gesprochen. Vor ja, rund einem Jahr habt ihr ja die ehemaligen oder einen Großteil der ehemaligen Kickers-Legenden von damals nochmal zusammengeführt und ja, bist dann mit Uwe zusammen, ja. Ihr als Trainer, du seid dann mit eurer damaligen Legenden-Elf nochmal in Borsum gegen die Traditionsmannschaft von Schalke 04 angetreten.
Richtig.
Da würde mich auch nochmal interessieren, nach all den Jahren, nach diesem ja, Spiel für die Ewigkeit, was man damals gemeinsam geschaffen hat, wie war das für dich wieder auf ja, die Jungs zu treffen, mit denen ihr damals ein Stück Kickers-Geschichte geschrieben habt?
Ja, das sind super Momente. Glücklicherweise ist in der Vergangenheit, hat es schon mal mehr diese Treffen gegeben. Und für mich ein Glücksfall, dass ich natürlich damals auch der Trainer war und dass ich diese Spieler kennenlernen durfte. Und speziell jetzt die aus der ehemaligen DDR hier nach Emden gekommen sind. Da muss ich schon sagen, die waren wirklich sehr gut ausgebildet schon. Die haben das gewisse Etwas auch schon mitgebracht. Das war ja nicht nur Jörg Heinrich, das war Steffen Brause und Ukro, Ingo Hermanns und Jaschub im Tor. Also das war schon geballte Qualität. Ja. Und trotzdem haben die alle nochmal einen Schub bekommen, nochmals eins draufgepackt. Auch so aufgrund der Mannschaftsleistung, die wir an den Tag legen konnten, haben die alle nochmal riesige Schritte nach vorne gemacht. Und diese Wiedersehen sind ja für mich auch unfassbar schön. Und das ist einmal eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Sehr viel Respekt auch und es wird viel gelacht. Und es gibt da genügend Geschichten dann, die man sich dann erzählen kann. Ne? Das hat ja auch, haben ja auch diese Treffen an sich. Und ich habe das große Glück, dass ich diese Wiedersehenstreffen auch ja mit einigen anderen Mannschaften, die ich trainiert habe, schon erleben durfte. Und das fühlt sich immer wieder richtig gut an.
Hast du eigentlich damals bei Jörg Heinrich direkt erkannt, was für ein besonderer Spieler er ist?
Ja, das war nicht, also das war nicht zu übersehen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Er hatte außergewöhnliche Fähigkeiten. Und er hat ja in meinem ersten Jahr, gab es ja schon Kontakte zur Bundesliga. Da hat er aber dann nochmal für sich entschieden, den Schritt noch nicht zu machen. Gott sei Dank, also für uns zumindest. Und in dem Meisterjahr ist er ja von der halben Liga gejagt worden. Ja, und ich kann mich erinnern, dass wir auch ein paar Mal darüber gesprochen hatten, weil er sich schwer getan hat, welcher Verein, wo er vielleicht dann zusagen sollte. Und Ich hab ihm gesagt, dass ich da nicht so viel Einfluss nehmen wollte, weil es ist seine Entscheidung, seine Perspektive und seine Zukunft und die muss er bestenfalls selber treffen, was er dann am Ende auch getan hat, Gott sei Dank, und hat auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich hätte ihn sonst vielleicht beeinflussen können, weil Benno Müllmann, Felix Magath waren Cheftrainer beim HSV und wenn ich da richtig Gas gegeben hätte, hätte ich ihn vielleicht Richtung HSV überreden können, aber das wollte ich nicht, weil das wäre auch nicht fair gewesen aus meiner Sicht. Insofern, er hat alles richtig gemacht und er hat aus seinen Möglichkeiten das Maximum rausgeholt, nicht nur Bundesligaspieler, sondern auch Nationalspieler. Ne?
Ja.
Also ich kann als Trainer sogar sagen, dass ich zwei ehemalige Spieler hatte, die Nationalspieler geworden sind. Jörg Heinrich auf deutscher Seite und Chad Deering.
USA.
USA.
Ah, ja, stimmt, der war auch, ja.
Ja, und jetzt kommt der Höhepunkt. Der Höhepunkt war die WM in Frankreich 1998 und das erste Spiel Deutschland war gegen USA. Und ich sitze zu Hause im Wohnzimmer und sehe, meine beiden Spieler gegeneinander spielen. Mehr geht nicht. Das war schon...
Warst du auch ein bisschen stolz?
Das kann man sagen. Also der Raum ist gefüllt gewesen mit Stolz. Habe mich einfach tierisch gefreut für beide, ne? Dass die auch diese Chance genutzt haben, Nationalspieler zu werden und WM zu spielen.
Heinrich sogar Europameister geworden, ne?
Ja.
Auch was Spezielles.
Total speziell. Also er hat sehr viel aus seinen Möglichkeiten gemacht und er hatte auch einfach die Fähigkeiten, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, er hat sich schon abgehoben von vielen.
Ja.
Auch in der Liga, die ja super stark war.
Ja, ne? Ja, ja. Also es gibt ja, im Vorfeld macht man sich ja mal ein bisschen Gedanken, worauf man jetzt eingeht. Und weil du so lange dabei bist, gibt es natürlich viele Geschichten, auch die wir in unserem Telefonat letztens schon mal besprochen haben.
Ja.
Auf einige wollen wir gleich nochmal eingehen. Aber sag mir mal, du hast früher auch selber Fußball gespielt. War das so Kindheit an immer Fußball ein Riesenthema bei dir?
Immer. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin ja schon etwas älter. Wobei mein Hausarzt, vertrauter Hausarzt gesagt hatte, das Alter steht da ja, aber das biologische Alter, da bin ich also weit runter, sehr weit runter. Das ist sehr schön. Und damals, ich komme ja auch vom Dorf, war ja eigentlich nur Fußball ein Thema und ich habe mich da mal für interessiert und ich mochte auch Mannschaftssport. Und ich hatte auch den Ehrgeiz und auch die Einstellung, so hoch wie möglich zu spielen. Und ich habe es ja, zu guter Letzt bis zur dritthöchsten Liga geschafft, in Meppen und dann damals in Westfalen beim VfB Rheine. Hm. Und die Zeiten wollte ich auch nicht missen. Aber das Ende war dann eben aus gesundheitlichen Gründen, dass ich dann eher aufhören musste, als ich wollte. Weil mir hat das einfach zu Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne Fußball gespielt, war sehr gerne in Mannschaften zusammen. Ich war lange Zeit auch immer Kapitän bei den Mannschaften, wo ich war, sehr früh sogar.
Welche Position hast du gespielt?
Also ich war leidenschaftlicher Abwehrspieler. Verteidigen macht auch Spaß. Und ich habe die Position Verteidiger und damals gab es ja noch die Libero-Position. Habe ich gerne gespielt. Also da habe ich mich am wohlsten gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch immer sehr früh versucht, auch Führung zu übernehmen in den Spielen. Und ich glaube, das ist mir über weite Strecken ganz gut gelungen.
Und dann hast du beschlossen, um dabei zu bleiben. Ich werde jetzt Trainer.
Die Entscheidung ist sehr früh gereift bei mir. Ich glaube, ich habe als Spieler auch ja schon sehr früh angefangen, wie ein Trainer zu denken. Habe vieles da auch schon so für mich aufgenommen, viele Sachen auch gelesen und versucht auch Dinge zu beobachten und eigene Trainer, die ich hatte, was könnte man vielleicht mitnehmen und was vor allen Dingen nicht. Und das hat mir eigentlich auch geholfen, nachher so einen eigenen Stil dann auch für mich zu entwickeln. Aber das war klar, ich wollte definitiv Trainer werden. Ich wollte meine Lizenzen machen. Ich wollte so hoch wie möglich trainieren, bestenfalls auch mit Profi-Ambitionen. Das war mein Ziel und dafür habe ich ja sehr viel gemacht und sehr viel getan. Ich war, glaube ich, sehr fleißig und habe sehr viel investiert. Und ja, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Es hat nicht zur ersten Bundesliga gereicht, weil da gehören ja auch viele andere Dinge dazu. Man muss auch viel Glück haben. Aber ja, das, was ich erleben durfte, das wollte ich niemals missen.
Das habe ich mich letztens mal gefragt, ne? Braucht man eigentlich, nachdem so ein Job erledigt ist, also wo du, wenn du vielleicht selber sagst, war Schluss oder du wurdest entlassen, erstmal Zeit, um sich zu erholen und damit abzuschließen, weil die Zeit so intensiv war? Weil manchmal sieht man ja, dass ein Trainer relativ schnell wieder bei neuen Vereinen anfängt. Ich denke immer, das kann doch nicht so gut sein. Vor allem nicht, wenn man gerade so einen Negativlauf hatte, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ne? Es gibt da auch unterschiedliche Gründe, warum einer vielleicht alles tut, um sofort wieder dabei zu sein. Andere brauchen wirklich eine Pause. Auch mental, dass man erstmal wieder zur Ruhe kommt. Kommt immer darauf an, in welchem Club man vielleicht gearbeitet hat. Es gibt ja, also bei mir war es so, ich habe überwiegend auch Vereine trainiert, wo man unbedingt gewinnen muss. So, das sind auch häufig Traditionsvereine. Da weiß man, da ist das Eis dünn. Du musst sehen, dass du Erfolg hast, weil wenn der Erfolg nicht ist, dann wird es sehr schnell sehr unruhig.
War das Preußen Münster zum Beispiel oder wen meinst du damit jetzt genau?
Ja, Preußen Münster, klar, Profitrupp, VfB Oldenburg, war ich ja auch Trainer. Meppen war ich Trainer gewesen. Das sind ja Kickers M natürlich. Vereine, die ambitioniert sind, die hohe Ziele haben, die weitestgehend auch immer konfrontiert werden mit der Vergangenheit, dass sie Bundesliga gespielt haben. Und es gibt so viele Leute, die da gerne wieder hin möchten, die das auch immer vergleichen. Und deswegen ist der Druck auch immens, auch in dem Fall für mich, diese Aufgabe dann erfüllen zu können. Ja, und wir sind alle angewiesen, haben wir das Personal dafür, ist die Qualität da, können wir das bedienen? Und das hat die Sache nicht immer einfach gemacht, aber ich glaube, insgesamt haben wir doch schon gute Ergebnisse erzielt, Gesamtergebnisse, finde ich. Man kann nicht immer aufsteigen und kann auch nicht immer Meister werden. Gott sei Dank durfte ich es mehrfach erleben, dieses Gefühl Meisterschaft oder Aufstieg. Aber diese Traditionsvereine, die haben was ganz Besonderes. Das kann man auch vielleicht nicht in meinen Worten sagen und auch nicht immer genau erklären. Da muss man, wenn man die Chance hat, und man taucht da ein, dann kriegt man das jeden Tag so mit. Diese, ja, wie der Verein lebt, wer alles dran beteiligt ist, wer sich alles für interessiert. Das Medial auch ganz anders häufig. Und ich sag ja, im Nachgang bin ich ganz dankbar, dass ich das alles so erleben durfte.
Es gab mal eine Meldung, die durch die Medien ging, weil du gerade sagtest, mit Profifußball und so, da solltest du Trainer werden bei Hannover 96. Aber da kam dir der DFB. Ja. In die Quere.
Ja.
Wie lief das damals ab?
Ja, wie lief das damals ab? Gehört auch zu meiner Vita. Kann man sehen, wie man will. Ich kann vielleicht sagen, ich war 3-4 Wochen jetzt offiziell Trainer bei Hannover 96. Ja, es war sehr kurz. Aber ja, wie ist das gewesen? Ich war Trainer hier in Emden und kriegte dann einen Anruf aus Hannover vom Management damals, dass sie interessiert werden, mich zu treffen, zu einem Gespräch, weil die sich vorstellen können, mich als Trainer zu verpflichten. Und das war für mich natürlich ein Moment, das habe ich erst gar nicht glauben wollen. Aber wir haben uns dann getroffen und da haben sie mir mitgeteilt, warum sie gerade mich haben wollten. Und ich war natürlich auch da stolz wie Oscar. Kickers M war ja für mich schon eine große Hausnummer, aber Hannover 96 war ja nochmal eine Steigerung. Also wenn hier maximal erlebt, 12.000 Zuschauer waren dann im Stadion. Hannover 96 passten damals 60.000 rein. Zweite Liga, Hannover 96 mit der Adresse, mit der Vita, mit der Geschichte. Ja, und dann haben die Gespräche stattgefunden und mit dem Ergebnis, dass ich dann am Tag X den Vertrag unterschrieben habe. So, und Hannover 96 ist medial ja auch interessant für ganz viele Journalisten. Und ich, vielleicht war man auch naiv, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich war damals noch nicht im Besitz der Fußballlehrerlizenz oder heute ist es ja die UEFA Pro-Lizenz. So, ich war zwar schon angemeldet und habe über die Uni-Zeit auch schon Lizenzen gemacht gehabt, aber es hat dazu geführt, dass ja, ich einen Anruf bekam vom DFB und der damalige Chef des vom DFB, Herr Holzhäuser, hat mir dann telefonisch mitgeteilt, dass man meinen Vertrag annullieren müsste, weil die Fußballlehrerlizenz noch nicht vorliegt. Und das war für mich natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht und auch für alle Verantwortlichen von 96. Mhm. Es ging darum, mit einer Art Ausnahmegenehmigung das dann trotzdem zu machen. Aber das wurde letztendlich alles abgelehnt. Und mit dem Hinweis, dass nie wieder jemand ohne entsprechende Lizenz Bundesliga trainieren darf. Ja, und ich hatte keine andere Chance, als das dann auch zu akzeptieren. Und glücklicherweise direkt danach oder ziemlich danach gab es den Kontakt zu Preußen Münster, die vorher schon mal bei mir versucht haben, mich als Trainer zu verpflichten. Und dann sind wir relativ zügig, haben wir da einen weiteren Vertrag unterschrieben. Aber Hannover 96, die Story, die bleibt bei mir auch ewig. Das muss ich schon sagen. Ja, irgendwo vielleicht schade, weil das so dann der Einstieg gewesen wäre in die richtige Bundesliga-Welt. Aber ich hatte letztendlich keine Chance und habe dann unmittelbar danach dann an der Sporthochschule Köln dann meine Lizenz gemacht. War schon spannend, das muss man sagen. Ne? Irgendwie war es schon spannend.
Dann im Verlauf der weiteren Jahre ist nicht nochmal zu einem Kontakt mit 96 gekommen, als du dann die Lizenz hattest?
Nein, ich hatte zwar mit dem damaligen Manager, Carsten Sohrmann, da habe ich immer noch so Kontakt gehabt, aber es hat sich dann auch in der Führung, Veränderungen haben sich ergeben, der Präsident war neu, Herr Kind ist dann Präsident geworden. Und damals war es so, dass ich Peter Neururer ablösen sollte. Er wurde damals freigestellt und man hat mich dann dafür holen wollen. Und aber danach ist es nie wieder so konkret geworden. Wohl, ich habe wohl Spiele gemacht gegen die zweite von Hannover 96, aber jetzt erste Mannschaft ist dann nie wieder was passiert. Ich habe wohl Anrufe gekriegt von auch Spielern damals. Dieter Hecking zum Beispiel wäre ein Spieler von mir gewesen, der mir nochmal mitgeteilt hat, ja, ich treffe den manchmal auf Fortbildung. Und der hätte es gern gesehen, wenn das geklappt hätte. Ne? Ja. Aber es gab keine Chance. Es gab dann keine Chance, weil, was ich eben schon mal sagte, die Lizenz nicht vorlag. Aber ich war trotzdem, ne? Ein Anruf, zweite Liga, 96, kriegst du auch nicht jeden Tag. Und dass sie auf mich gekommen sind, die hatten vorher mich schon länger begleitet, auch hier in Emden, was man, wie man als Trainer arbeitet und was man so auf den Weg bringt. Und das hat die überzeugt, das ganze Gremium und Aufsichtsrat und alle verantwortlichen Leute, mich zu kontaktieren. Ne?
Ist ja auch schon eine Leistung, wenn man diese Anerkennung entgegengebracht bekommt doch. Für das, was man schon als Trainer geleistet
genau,
hat.
Genau. Und Kickers M war ja ja, auch im Fokus, viele andere Leute. Also wir haben ja schon für Schlagzeilen gesorgt. Ja. Und es ist ja immer so, wenn eine Mannschaft erfolgreich ist oder wenn sich was tut und es wird was aufgebaut, das wird beobachtet und man kriegt das mit. Und dann ist es ja Fluch und Segen zugleich, auch bei den Spielern speziell, die sich so top entwickeln. Die erregen Aufmerksamkeit und dann meistens ist es so, dass die von höher spielenden Vereinen kontaktiert werden, verpflichtet werden, Transfers vorbereitet werden. Aber das habe ich für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da nicht nur Verständnis für gehabt, sondern ich fand das auch klasse, sagen zu können, man hat den Spieler weiterentwickeln können, verbessern können, er hat Aufmerksamkeit bekommen von höherklassigen Vereinen. Ich habe das immer als sehr positiv ein positives Momentum gesehen. Ja.
Wenn man mal so auf deine weiteren Stationen guckt, dann fällt einem Dortmund-Fan natürlich auch ein Name direkt auf. Und neben mir sitzt jemand.
Oh,
Carmen, wo bist du hellhörig geworden?
Ja, ich bin BVB-Fan und ich weiß, dass du natürlich 2009 als Sportdirektor beim BV Kloppenburg unterwegs warst. Ja. Und wir hatten es irgendwann mal darüber. War schon ein bisschen länger her. Da hattest du denn zu der Zeit auch mehrere Trainingseinheiten geleitet und im Kader stand unter anderem der ehemalige BVB-Trainer Edin Terzic.
Richtig.
Da würde mich natürlich besonders interessieren, wie der so drauf ist.
Edin haben wir damals aus Herne geholt. Der hat in Herne vorher gespielt und ja, dann ist er, hat der Wechsel stattgefunden zu BV Kloppenburg. Wir waren ja seinerzeit aufgestiegen in die Regionalliga. Wir wurden dann damals aber in die Regionalliga West zugeordnet. Also warum das damals so passiert ist, kann ich genau wiedergeben. Auf jeden Fall war es dann die Regionalliga West. Ja, und Edin konnten wir dann verpflichten. Ja, vom ersten Moment an, er war menschlich top und ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Fußballerisch sein Wohnzimmer war die Offensive. Er hat meistens über die linke Seite gespielt, war relativ schnell, hatte auch gewissen Torriecher. Aber ich habe damals, wenn ich so rückblickend, ich habe nicht gedacht, dass der mal Cheftrainer wird, schon gar nicht einer Bundesliga-Mannschaft. Für mich war das so ein Typ, das habe ich ihm damals auch gesagt, so prädestiniert, Umgang mit jungen Leuten, Jugendtrainer, junge Spieler vorbereiten auf den Übergang zum Seniorenbereich. Da habe ich den so gesehen. Mhm. Ja. Aber er hat mich quasi Lügen gestraft und hat ja einen unfassbaren Weg gefunden. Auch die Zeit in England hat ihn natürlich geprägt. Und habe mich sehr gefreut, dass er diese Position des Cheftrainers bekommen hat. Muss ich schon sagen. Also da kann man auch stolz drauf sein, er selber auf sich. Und ich bin natürlich jetzt gespannt, wo er nochmal landen wird. Ne? Aktuell habe ich mitgekriegt, dass Manchester United vielleicht Thema werden könnte. Wir werden sehen. Ja, ich drücke die Daumen. Aber er war sehr angenehm, intelligent, hat alles mitgebracht. Eigentlich auch ein Geschenk für jeden Trainer.
Letztes Jahr im Champions League Endspiel.
Ja, mehr geht nicht, ne?
Auch wieder.
Mehr geht nicht, also.
Was Besonderes.
Und ja, was ganz Besonderes und ja, das ist schon klasse. Mhm. Vor allem, wenn man sagen kann, den hat man mal kennengelernt und er war sogar Spieler unter einem, das war schon toll.
Wie war das denn bei André Breitenreiter? Der war auch in Kloppenburg.
Der war auch in Kloppenburg, ja, der war auch in Kloppenburg.
Auch das Trainergehen schon in sich gehabt?
Ja. Ja? Das war klar, auch höherklassig, Senioren. Der hat auch als Spieler schon so wie ein Trainer gewirkt auf dem Spielfeld. Und das war klar und das war für mich auch keine Überraschung. Umso schöner, dass er dann den Weg damals über Havelse, Paderborn, Schalke, also das sind ja schon Adressen, ne? Ja. Da kann man sagen, Chapeau, André, klasse. Und er hatte auch das drauf, fand ich jedenfalls. Ich weiß gar nicht aktuell. Er war zuletzt noch mal in England. Kann aber jetzt gar nicht sagen, ob er dann da noch ist, wo er zuletzt jetzt war. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Hm. Ich glaube, er hat im Moment keinen Verein.
Okay, so aber er hat ja nun auch schon einiges vorzuweisen.
Ja.
Er ist auch noch nicht mit seinem Latein am Ende. Also er wird ja weiterhin Traineraufgaben übernehmen, denke ich.
War auch einer der letzten erfolgreichen Trainer bei Schalke, glaube ich, mit Horst Held.
Ja, man soll es nicht glauben. Ne? Und dann war es trotzdem irgendwie zu Ende. Ne?
Ja, aber trotzdem zu wenig.
Und trotzdem
noch so weit.
Ja, trotzdem zu wenig.
Ja, war eine andere Zeit. Ne?
Ja, das stimmt. Aber nee, André, ich war so ein Trainertyp auch.
Wenn wir gerade mal die bekannten Namen durchgehen, als Gladbach-Fan Daniel Farke war mal kurz Trainer bei uns. Den hast du 2006 nach Meppen geholt als Spieler.
Ja. Der war vorher in Wilhelmshaven, meine ich. Und dann konnten wir ihn dann für Meppen gewinnen. Ja, Daniel auch. Also ich sag ja auch menschlich ganz oberstes Regal. Einfach klasse. Auch hochintelligent. Ich habe schon mal gesagt, das war für mich einer, der so Richtung Marketing, Management, ja, auch höherklassigen Fußball, da habe ich den gesehen. Da habe ich den gesehen. Ich habe aber nie gedacht, dass der mal Trainer wird. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe zu ihm auch super Kontakt und ich hoffe, dass es mal gelingt, dass ich dann mal wirklich Richtung England komme und das mal bei ihm vor Ort dann auch alles mir angucken kann. Aber dass der Trainer wird, da habe ich gedacht, meine Güte, Daniel, ey, du hast mich da auch Lügen gestraft, das gibt's doch nicht. Ja, was er dann schon hingekriegt hat, ne? Ja. Also beide Daumen oben.
Vor allem in England erfolgreich, ne? Vorher mit Norwich, also das, dann Gladbach nicht so geklappt, jetzt mit Leeds in der zweiten Liga, wieder im Aufstiegsrennen mit einer guten Mannschaft, aber er ist auch sehr erfolgreich da und die Leute mögen ihn. Ja. Er kriegt da, glaube ich, mehr Respekt als hier, ne?
Ja, wobei das mit Gladbach, das hat mir schon ein bisschen leid getan für ihn, dass das irgendwie nicht, das hat nicht richtig funktioniert, glaube ich, warum auch immer. Aber in England, das scheint wirklich für ihn ein Treffer zu sein. Hm? Ja, also er hat ein hohes Standing, er kommt da sehr gut zurecht und er ist da. Ja, in England ist das ja auch so, da ist man ja nicht Trainer im eigenen Sinne, sondern ist so also Teammanager und er kann sehr gut delegieren und er sieht das auch und er kann das auch moderieren und kommunizieren und hat ein hohes Standing. Und ja, das muss ich auch sagen. Das ist Daniel, ne, zieh den Hut, super.
Kann da auch Spieler holen, die vielleicht besser zu seinem Spielstil passen als so ein Gladbach, die limitiert waren. Aber wir wollen das jetzt nicht weiter. Jetzt können wir noch Stunden über Gladbach reden.
Ja, ja, das wollen wir gerade nicht.
Nee, das wollen wir nicht.
Vielleicht breche ich das mal kurz auf, weil ich habe noch eine, eine etwas kuriose Geschichte, mit der du mal in den Medien standest. Und zwar 2021, ist noch gar nicht so lange her. Da bist du beinahe Nationaltrainer vom Kongo geworden. Ja. Was viele nicht wissen, ich weiß das schon, aber viele wissen es, glaube ich, nicht, dass du tatsächlich eine Anfrage aus Afrika erhalten hattest. Wie ist das alles zustande gekommen?
Ich sag ja, Fußball ist schon wahnsinnig, ne? Wie soll ich das erklären? Es gab einen Anruf, wie das so häufig ist, und am anderen Ende des Telefons war ein ehemaliger Spieler. Und auch einer, der hier in Emden mal gespielt hat. Mhm. Und in der Summe waren es drei. Jemand, der hier in Emden gespielt hat, dann ein ehemaliger Spieler, der bei mir in Meppen gespielt hat, auch Kongolese, und beim VfB Oldenburg. Und die drei sind vom Sportminister autorisiert gewesen, um für die Nationalmannschaft einen Trainer vorzuschlagen. Vielleicht mal mit Schwerpunkt so aus dem deutschen Raum hier. Und da sind die auf mich gekommen. Die waren der Auffassung, dass ich vielleicht derjenige bin, der das vielleicht mal machen könnte. Und dann waren die drei bei mir mal zu Hause. Und das war natürlich spannend, aber die Geschichte war, es ging ganz kurzfristig um die Quali für Katar. Mhm. Ich persönlich war noch nie in Afrika, geschweige denn im Kongo. Ich kannte zu der Zeit einen Spieler, auch nicht persönlich, aber der spielte in Duisburg. Alle anderen waren in Europa verteilt, in Norwegen, in Frankreich. Und das Thema Zeit hat so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für mich war das auch nicht ganz einfach. Ich kann nicht einfach sagen, okay, Sportminister, ich bin dann morgen da und fange dann mal an. Und das ging auch um mehr als nur die Nationalmannschaft. Es ging auch um Strukturen, ja, der ganzen Verbände und das auch Jugendarbeit und das ganze Paket. Und am Ende ist es nicht weitergegangen. Ich glaube, das große Thema war die Zeit, die man nicht hatte. Aber wie ich weiß, hat der Sportminister, glaube ich, meine Unterlagen behalten wollen.
Ja, vielleicht kommt da ja noch mal eine Anfrage aus Afrika.
Da im Fußball ja immer alles möglich ist. Ich warte da jetzt nicht jeden Tag drauf, aber es gibt so viele verrückte Sachen, dass man da immer mit allem rechnen muss. Aber also ich habe nur gesagt, wenn das nochmal kommen sollte, dann würde ich definitiv ins Flugzeug steigen und mir das da vor Ort angucken. Das würde ich auf jeden Fall machen beim nächsten Mal. Aber es war schon witzig, spannend. Ich hatte ein paar paar positiv unruhige Tage. Und fand das natürlich auch klasse, dass meine drei Spezies da aufgetaucht sind und waren der Auffassung, dass ich derjenige sein könnte, der das da machen soll. Insofern,
ja, so kannst du manchmal laufen.
Ja, insofern ist das auch eine Geschichte, die zu meiner Laufbahn passt.
Wenn du das wirst, können wir hier sagen, wenn wir die WM gucken, guck mal, den Nationaltrainer von Kongo. Den hatten wir schon sitzen, Carmen, oder?
Ja, Kickers-Podcast.
Die Welt ist klein. Ja, die Welt ist klein. Der Fußball ist so verrückt.
Ja, ist so.
Da
ne?
passieren Geschichten. Und ich habe auch so viel erleben dürfen und das war schon, ja, schon wahnsinnig. Aber Gott sei Dank in den meisten Fällen positiv.
Ich habe über dich gelesen, dass du gerne mal so als harter Hund bezeichnet wurdest, der seinen Spielern unbedingte Disziplin fordert. War das so? Und war das so, dann kam man gut mit dir aus und wenn nicht, dann konntest du auch andere Seiten zeigen? Ja, oder also, war das übertrieben?
Ja, harter Hund, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich habe das mal gelesen irgendwo. Ich weiß noch nicht, wer das geschrieben hat. Also harter Hund, das muss man auch wissen, was dahinter steckt. Ich glaube nicht. Irgendwie. Ich wollte schon konsequent sein, weil ich den Spielern, glaube ich, von Anfang versucht habe zu vermitteln. Wir haben jetzt hier eine Aufgabe, wir haben das Vertrauen geschenkt bekommen von dem Verein, wo wir jetzt sind. Und alle Verantwortlichen des Vereins und alle Fans und alle, die damit zu tun haben, müssen das Gefühl haben, dass wir jeden Tag unser letztes Hemd geben und alles versuchen, so erfolgreich wie möglich zu sein. Das müssen die jeden Tag spüren, auch das Gefühl haben, dass das so ist. Und da habe ich schon, glaube ich, auch immer Wert drauf gelegt. Dann ist man vielleicht auch hier und da mal ein bisschen unbequem, ja, weil man das auch immer wieder eingefordert hat oder einfordert. Aber ich glaube, das hat weniger mit, dass man ein harter Hund war, sondern schon eher vielleicht konsequent. Ich habe das versucht, das auch immer vorzuleben. Und ich habe natürlich meine Prinzipien gehabt, die habe ich auch gelebt und auch vorgelebt. Und hatte immer so den Hang, ja, ich war schon gerne so professionell und wollte das auch so für mich auch so haben und habe das dann auch jeden Tag, glaube ich, ja, gezeigt. Und das war mir wichtig, dass wir dann dem jeweiligen Verein gegenüber wirklich immer das Gefühl vermitteln, ihr könnt euch auf uns verlassen, ne? Wir hauen ja alles raus, was wir drauf haben. Und da muss man auch mal, ja, vielleicht hier und da auch mal harte Entscheidungen treffen. Das ist sicherlich auch passiert. Das habe ich dann auch gemacht, logischerweise.
Desto älter man wird als Trainer, desto weiter entfernt man sich auch alterstechnisch von den Spielern. Das hast du vielleicht bei den letzten Stationen gemerkt, ne? Ja. Muss man heute mit den Spielern anders umgehen als früher?
Also, ich bin der Auffassung, es muss grundsätzlich immer einfach bleiben. Ja, auch wenn man mit den Spielern spricht, ob damals oder heute. Wichtig ist ja, dass man Zugang findet. Und ich glaube, sagen zu können, das haben meine Eltern schon gesagt, der Umgang mit jungen Leuten, das hat die auch irgendwie jünger gehalten. Das haben die auch immer gesagt. Das hat auch was, das macht auch Spaß. Und man muss auch akzeptieren, dass die Denke vielleicht etwas anders ist heute. Aber deswegen sind es ja nach wie vor auch gute Menschen oder auch Spieler, mit denen man gerne zusammen ist. Also, es mag sein, dass die Einstellungen manchmal unterschiedlich waren. Ja? Aber ich habe, glaube ich, immer versucht, wie kommen wir zueinander, ja, dass wir so auf Augenhöhe operieren können. Weil wir wollen ja am Ende alle gewinnen. So, wir wollen alle erfolgreich sein, wir wollen alle bejubelt werden, wir wollen alle Schlagzeilen haben, positive Schlagzeilen. Heute versuchen die Spieler, viele Klicks zu bekommen, ja. Positive Schlagzeilen, ja, fand ich auch klasse. Hat mich auch motiviert, nochmal zusätzlich, logischerweise. Mhm. Aber es ist schon eine Aufgabe, dann eine Atmosphäre zu bekommen, dass alle wissen, so, wir bewegen uns jetzt in diesem Raum, wir haben die und die Aufgabe. Wenn Ziele ausgegeben waren, können wir die erreichen? Wenn ja, wollte ich auch, dass wir alles dafür tun, um da auch hinzukommen. Und dass man auch sagen kann, das haben wir geschafft. Ja, mir war immer wichtig, das sagen zu können, wir haben das geschafft. Nicht nur wir als Mannschaft. Ich habe ja auch immer mein Staff, heißt es ja heute, ja, war mir sehr wichtig. Die haben bei mir die höchste Wertschätzung immer genießen dürfen. Und sie haben mitgeholfen. Sonst hätte ich vielleicht auch den einen oder anderen Weg gar nicht einschlagen können. Also insofern war mein Dank auch immer sehr groß denen gegenüber, die ja ganz eng mit mir zusammengearbeitet haben. Und Spieler sowieso, ich habe so viele Spieler kennenlernen dürfen, ich wollte es nicht missen. Auch nicht die Momente, die vielleicht ein bisschen eng waren und die vielleicht unangenehm waren, die gehören ja auch dazu. Ja, wichtig ist nur, dass man mit einer gewissen Portion Fairness da immer rausgeht, ne?
Du hast ja vorhin selber den Namen David Schiller mal in den Raum geschmissen. Der aktuelle Kickerstürmer. Hast du trainiert, glaube ich, 3 Jahre in Papenburg.
Ja.
Und der hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
Ach, ja. Da bin ich ja mal gespannt. David, du kannst es noch mal. Du kannst es noch mal dir überlegen, ne? Aber
nee, ich spiele jetzt ab. Er hat dazu gesagt, dann wollen wir ihn auch anhören.
Okay.
Ja, erstmal hallo Christian, hallo Arlo. Freut mich, dass Arlo bei dir zu Besuch ist. Ja, ich glaube, meine erste Begegnung mit Arlo, das war mal in einem Gespräch, da war ich in der zweiten Mannschaft. Und dann kam Arlo ins Büro oder ins Zimmer dort geplatzt. Ja, aber ich glaube, da kann er sich nicht mehr so dran erinnern. Ja, und meine gemeinsame Zeit mit ihm, ich kam 2019 nach Papenburg. Ja, die Saison ist für uns da nicht so gut gelaufen. Die Konsequenz daraus war, dass der Trainer entlassen wurde und der Verein dann auf der Suche nach einem neuen Trainer war. Und ja, ich glaube, 2-3 Wochen später war dann Arlo Weisshoff mein neuer Trainer. Und ja, man hat natürlich immer in den Zeitungen und anderen und online gelesen, dass es natürlich viel Erfahrung, sehr, sehr guter Trainer auf einem hohen Niveau, sehr professionell. Und ja, das hat sich alles nur bestätigt. Training, es war sehr strukturiert, sehr professionell aufgebaut, aber auch die Dinge im Verein wurden professioneller angegangen. Er hat versucht, da auch was mitzubewirken, dass wir Spieler uns wirklich nur auf Fußball konzentrieren und da unseren vollen Fokus drauf legen. Ja, und ich glaube, so was mich betrifft, hat er schon sehr großen Einfluss in den jungen Jahren für mich genommen, weil er ja viel von mir gehalten hat und mir immer mehr zugetraut hat und das auch mir immer wieder gesagt hat, wenn man was nicht so lief, hat das ganz klar kommuniziert, was falsch lief, dass ich dran arbeiten muss, habe ich natürlich mir zu Herzen genommen, immer dran weitergearbeitet. Ja, und dann kam natürlich auch der Erfolg, war spürbar. Wir sind dann 2 Jahre später in die Oberliga aufgestiegen, was wir natürlich auch Arlo zu verdanken haben für seine gearbeitete Arbeit in den 2 Jahren. Er hat aus einer Mannschaft, aus Spielern, die ja, von überall her kamen, ein großer Umbruch stattfand, hat er eine Mannschaft geformt, das langsam aufgebaut und ja, der Lohn war natürlich dann der Aufstieg in die Oberliga, was mir persönlich dann auch nochmal viel gebracht hat, mich nochmal einen Schritt weiter gebracht hat, mir geholfen hat, mich auch nochmal weiterzuentwickeln, nochmal auf einem anderen Niveau Fußball zu spielen. Ja, genau. Und sonst, ja, ich weiß noch, Arlo hat immer zu Weihnachten angerufen und ja, der Familie zu Weihnachten gratuliert oder genau. Das fand ich immer sehr, 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 sehr cool, sehr, sehr schön und sonst auch so kam ich sehr gut mit Arlo klar. Wir hatten immer gute Gespräche, wenn wir uns außerhalb des Platzes getroffen haben, aber wenn es dann auf dem Platz war, war es natürlich dann, musste man Leistung bringen, da war er schon knallhart, aber er hatte ein gutes Gespür für Spieler, ja, was mich natürlich dann jetzt auch wahrscheinlich in die Regionalliga gebracht hat. Dafür wollte ich dann auch nochmal Danke sagen auf dem Wege und euch dann noch eine schöne Zeit zusammen wünschen. Ciao.
Das ist schon echt süß, was er da gesagt hat, oder?
Vielen Dank, David. Der hat ja, David, der schickt ja immer Nachrichten wie letztens aus Madrid oder so und jetzt stand er auf der Autobahn oder was? Keine Ahnung.
Ja, ich habe gedacht, der ist man hört immer wohl. Ja, ich hab gedacht, der ist irgendwie im Wasser am Strand und eine so. Welle jagt die andere.
Ich habe gedacht, der wäre am Bahnhof und ständig mit einem Zug da vorbei
ballern. Ja, oder sitzt als Lokführer vielleicht sogar.
Aber man konnte alles verstehen. Aber waren schöne Worte.
Ja, ich freue mich sehr. David war einfach ein Spieler mit ja auch sehr großen Ambitionen und Fähigkeiten ausgestattet. Und ich freue mich, dass er hier ist, dass er auch diesen Weg gewählt hat und ich freue mich auch, dass er hier so gut zurechtkommt. Mhm. Es passt schon und sein Weg ist noch nicht zu Ende, bin ich eigentlich ganz sicher. Da geht noch mehr und ja, ich hoffe, dass er gesund bleibt und das auch noch allen zeigen kann. Ja. Ja, schön. Freue mich.
Ja, das ist doch gut. Der Kickers, die sind auch froh, dass er da ist.
Ja, das sollten sie sein. Also wir haben mit dem einen sehr guten Transfer hingekriegt.
Ja. Wir wollen mal den Bogen jetzt spannen zum nächsten Spiel gegen Havelse, Topspiel. Aber erstmal auf die Regionalliga gucken kurz, weil in der Tabelle ist Kickers jetzt auf Platz 3 zurückgerutscht. Hinter Drochtersen-Assel, ohne dass es jetzt negativ klingen soll, weil Platz 3 ist ja immer noch top. Ja. Für einen Aufsteiger, TSV Havelse bleibt mit 7 Punkten Vorsprung Tabellenführer, hat am Sonntag zu Hause gegen Phoenix Lübeck mit 3-1 gewonnen und ist jetzt, wie gesagt, hier Samstagabend im Ostfriesland-Stadion zu Gast. Carmen, magst du einmal für uns zusammenfassen, wie der Weg von Havelse an die Spitze aussah und ob das so zu erwarten war?
Ja, also so zu erwarten war es auf jeden Fall im Vorfeld nicht. Ich glaube, wenn man alle Trainer mal vor der Regionalliga-Saison gefragt hat, oh, wer macht da jetzt am Anfang der Saison einen riesengroßen Durchmarsch, wäre es vielleicht nicht unbedingt Havelse gewesen, die da auf den ganzen Zetteln gestanden hätten. Also schon sehr überraschend. Man muss sagen, auch eine unfassbar lange Siegesserie dann gewesen. Sehr lange ungeschlagen gewesen auch. Manchmal ist es ja so, wenn man dann ein Spiel gewinnt und dann noch eins und dann direkt der Saisonstart schon so gut geglückt ist, dass dann so eine Siegesserie einen auch noch dann weitertragen kann und diese Siegesserie dann immer länger wird. Letztlich haben sie dann zuletzt auswärts ein bisschen geschwächelt. Fing an mit einem 2-2 beim VfB Lübeck und dann doch zwei, also sehr unerwartet, klare Niederlagen, einmal in Meppen und dann in Ottensen. Aber zu Hause noch immer eine Macht, also 7 Heimspiele, 7 Siege, alles gewonnen auswärts. Ja, zuletzt ein bisschen am Schwächeln gewesen unter anderem. Also es dürfte für Kickers beim Heimspiel gegen den Tabellenführer auf jeden Fall was drin sein.
Meinst du?
Ja, ich denke schon.
Aber trotzdem hat Havelse ja als Verein durchaus große Ambitionen geäußert.
Ja, also mitunter zumindestens, was man so gehört hat, einer der ambitioniertesten Regionalligisten auf der eigenen Website vor einigen Monaten dann die Mission Profifußball ausgerufen. Suchen in dem Zusammenhang auch einen strategischen Partner beziehungsweise Investor. Weiß aktuell nicht, wie da der Stand der Dinge ist, aber es gibt auf jeden Fall ein klares Konzept für die Zukunft bei Havelse. Angefangen mit bis 2026 soll der Aufstieg in die dritte Liga gelingen, dann auch der Stadionausbau direkt beginnen und 2030 dann der Aufstieg in die zweite Bundesliga folgen. Das ist soweit der Plan in Havelse, der zumindest mal öffentlich ausgerufen worden ist. Ich meine, es ist ja gut, wenn man hohe Ziele hat, oder?
Das ist aber auch schon ordentlich. Wieso, Alo, ist das eigentlich so, Mannschaften, die in die dritte Liga kommen, dass die so oft direkt wieder absteigen? Ist das wirklich eine komplett andere Welt da?
Ja, das kann man schon sagen. Der Sprung ist gewaltig. So ist es meine Auffassung. Er ist gewaltig. Man muss schon nicht nur top vorbereitet sein, sondern auch wirklich sehr viel Qualität schon mitbringen, um bestehen zu können. Also ich finde, letztendlich muss das auch so. Wer ambitioniert ist und wer das Ziel hat, jetzt dritte Bundesliga zu spielen, der muss auch was nachweisen können, der muss auch was aufs Spielfeld bringen können, der muss sehr viel PS haben. Ja? Und wenn man das unterschätzt, dann kann es relativ zügig gehen, dass es am Ende nicht reicht. Ja. Ich kann das zu Havelse jetzt nicht genau, ich weiß da keine Details. Ich habe zwar heute mit einem ehemaligen Kumpel in Bremen haben wir uns getroffen beim Lehrgang. Der kommt aus Havelse. Sind ambitionierte Ziele. Was ich sehr schade finde, ist, das konnte keiner wissen, dass die so zünden und so eine Serie hinlegen und so einen Punktestand. Aber es finde ich sehr schade auch für die Mannschaft, dass das Zuschauerinteresse da einfach nicht sehr hoch ist, finde ich jedenfalls. Ja, sie haben also viel mehr Zuschauer, hätten sie verdient. Aber man muss abwarten, ob sie das umsetzen können. Jetzt sind sie in einer super Position und das wird wirklich spannend jetzt am Samstag, wie das Spiel hier gestaltet wird. Ja. Mhm. Die haben in Meppen verloren. Sie hatten, glaube ich, keinen guten Tag da. Ich war nicht da, aber so habe ich das mitgekriegt. Und sie werden auch versuchen, natürlich alles in die Waagschale zu werfen. Ne? Und Kickers will ja von letzter Woche hier jetzt auch nochmal eine Antwort liefern. Also mehr Spannung im Vorfeld geht nicht.
Das stimmt. Mich hat natürlich auch mal interessiert, wie man das in Havelse so sieht. Und Samir Ferchici, der Havelse-Trainer, war so nett, mir einige Fragen zu beantworten. Da hören wir jetzt mal rein. Herr Ferchici, Sie haben am Sonntag zu Hause gegen Phoenix Lübeck mit 3:1 gewonnen und damit den ersten Platz in der Tabelle gefestigt. Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind Sie wahrscheinlich sehr zufrieden, oder? Haben Sie das eigentlich selber so erwartet oder kam das selbst für Sie überraschend?
Mit der jetzigen Tabellensituation sowie der aktuellen Punkteausbeute kann ich als Cheftrainer sowie der gesamte Verein sehr zufrieden sein. Ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, zufrieden ist das falsche Wort, sondern eher stolz. Stolz auf die Mannschaft, wie sie Spielprinzipien und Spielinhalte auf den Platz bekommt. Stolz auf die Mannschaft, wie sie sich entwickelt hat über Wochen, Monate, Jahre, sodass ich da als Trainer vollen Lobes bin. Wir haben natürlich gewusst, dass dieses Jahr ein sehr, sehr schwieriges Jahr werden kann, weil die Mannschaften dieses Jahr nochmal an Qualität dazugewonnen haben und wir die letzten beiden Jahre nicht gut gestartet sind. Im ersten Jahr hatten wir nach 10 Spielen 3 Punkte, habe dann übernommen und wir sind schlussendlich noch auf dem 6. Tabellenplatz gelandet. Im zweiten Jahr hatten wir nach den ersten 10 Spielen auch keine bessere Punkteausbeute, sodass wir uns dieses Jahr vorgenommen haben, besser zu starten. Das war erstmal unser Primärziel, um uns schnellstmöglich von den Abstiegsrängen fernzuhalten. Dass man natürlich jetzt auf der Pole Position steht, war sicherlich nicht geplant. Hat die Mannschaft sich aber, denke ich, durch ihren Antrieb und ihren Willen absolut verdient. Und wenn man das Gesamtkonstrukt betrachtet, wie viel Budget wir haben, wie wir trainieren können, wann wir trainieren, ist das eine absolut sensationelle Leistung. Und da bin ich als Trainer sehr, sehr stolz, dennoch demütig und ja, hoffe, dass wir dementsprechend noch weiter Punkte sammeln und schauen dann am Ende der Saison, wo es hingeht, wenn wir die Tabellensituation vom Vorjahr bestätigen oder verbessern können, dann ist es auf jeden Fall eine Entwicklung in die richtige Richtung und alles Weitere sehen wir dann am Ende der Saison. Aber abschließend bin ich sehr, sehr zufrieden und stolz, was die Mannschaft bisher erarbeitet hat und hoffe, dass es dahingehend auch noch so positiv fortgesetzt wird.
Was für einen Fußball soll Ihre Mannschaft spielen? Was für Tugenden soll sie immer auf dem Platz bringen? So mögen Sie das einmal für uns beschreiben?
Grundsätzlich bin ich ein Trainer, der auf jeden Fall aktiv Fußball spielen lässt und ich möchte, dass die Art, wie wir Fußball spielen, auf die Ränge überschwappt und die Zuschauer da mitgenommen werden. Wir wollen schon dominant auftreten und mein Spielstil, den ich auf meine Mannschaft übertragen möchte, ist schon sehr intensiv, emotional und glaube auch schon von aggressivem, strukturiertem Pressing geprägt. Ich probiere die Inhalte dann dementsprechend auch Woche für Woche zu verfeinern und der Mannschaft dann dementsprechend auch gewisse Spielprinzipien mit auf den Weg zu geben, damit wir halt auch variabel auf jeden Gegner reagieren können. Und das machen wir bisher sehr, sehr gut. Wir haben zu jedem Gegner eine Idee am Ball, wir haben zu jedem Gegner eine Idee gegen den Ball und sind natürlich auch nicht überrascht, wenn dann mal in einem Spiel etwas passiert, was vielleicht nicht geplant ist oder geplant war, sodass wir dahingehend immer schnell reagieren können. Und das ist dann so auch mein Credo, wie ich eine Mannschaft trainiere und was ich auch einer Mannschaft mit auf den Weg geben möchte, dass es halt für jede Situation immer eine Lösung gibt. Aber schlussendlich ist auch viel Wahrheit daran, dass Spieler auf dem Niveau in vielen Situationen dann auch eigene Lösungen haben sollen und die auch dementsprechend umsetzen müssen. Sodass ich sage, es ist immer ein Geben und Nehmen. Ich gebe einen Handlungsplan vor und die Spieler können sich dann in diesem Handlungsplan frei bewegen, um dementsprechend die bestmögliche Entscheidung dahingehend zu treffen.
Ihr nächstes Spiel ist ein richtiges Spitzenspiel bei Kickers Emden. Wie stark schätzen Sie Kickers ein und was muss Ihre Mannschaft leisten, um das Spiel zu gewinnen?
Ja, mit Stefan Emmerling steht natürlich nicht nur ein Trainerkollege an der Seitenlinie bei Kickers, sondern auch ein Freund. Dahingehend sind wir da auch häufig im Austausch und ich habe ihm auch zu seinem jetzigen Saisonverlauf gratuliert und beglückwünscht. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Aufsteiger aus der Oberliga sich in so kurzer Zeit zu einer Spitzenmannschaft in der Regionalliga Nord etabliert hat. Das bedeutet, dass uns da ein sehr, sehr starker Gegner erwartet, der sicherlich auch gerade am Samstagabend bei einem Flutlichtspiel vor einer super Zuschauerkulisse alles abrufen wird und uns dahingehend auch ein schwieriges Spiel zu liefern. Wir wissen, glaube ich, was uns dort erwartet. Wichtig ist es da, einen klaren Kopf zu behalten und ja auf seine eigenen Stärken zu vertrauen, aber nichtdestotrotz demütig an so ein Spiel ranzugehen und ja zu probieren, dann auch die Spielprinzipien und Spielinhalte, die wir dann auch in der Woche für den Gegner erarbeitet haben, bestmöglich auf den Platz zu bekommen. Schlussendlich, glaube ich, wird es ein Spitzenspiel, wo die Mannschaft am Ende das Spiel für sich entscheiden wird, die weniger Fehler macht.
Ja, vielen Dank, Herr Fercici. In M freut man sich natürlich auch schon ziemlich doll auf das Spiel. Wir hören dazu nochmal Dennis Engel. Den habe ich gefragt, ob die jetzt aufgrund der Niederlage gleich doppelt motiviert sind, dieses Spiel vor heimischer Kulisse für sich zu entscheiden.
Ja, natürlich wollen wir gegen Havelse auch das Spiel gewinnen, ist klar. Ist auch ganz egal, wie der Gegner heißt. Letztes Jahr hießen die Gegner Eivelse und Bonn-Reihe und jetzt halt Havelse, die jetzt Erster sind, genau. Von dem her sind wir natürlich heiß und motiviert, zu Hause das Spiel zu gewinnen, aber das ist eigentlich ganz egal, wie der Gegner heißt. Zu Hause wollen wir immer gewinnen, auswärts natürlich auch, aber gerade ja, von den eigenen Fans will man da immer was zurückgeben. Auch der Support in Lübeck war wieder super, würde ich behaupten. Ja, daher wollen wir auf jeden Fall 3 Punkte zu Hause einfahren.
Gut, dann sind wir mit dem Havelse-Block auch durch. Alo, was erwartest du für ein Spiel? Kickers erstmal stürmisch, weil die Niederlage wieder gut machen wollen? Oder ist das gerade die Gefahr auch, dass man da ins offene Messer läuft? Erwartet Havelse das vielleicht?
Ja, das glaube ich nicht. Kickers wird super vorbereitet sein, da bin ich ganz sicher. Ihre Stärke ist das Spiel nach vorne. Sie haben sehr viel Power, wie ich finde. Das Spiel wird entschieden, wer vielleicht einmal mehr unaufmerksam ist. Ja, es wird aus meiner Sicht vielleicht eine ganz, ganz enge Kiste werden. Aber das ist ja das Spannende daran. Auf jeden Fall treffen da gerade 2 Top-Teams aufeinander und das ist Fußball pur, mehr geht's nicht. Ja, am Ende, da bin ich jetzt mal totaler Kickers-Fan, wie eigentlich immer. Ich glaube, es wird ein knapper Sieg werden für Kickers.
Dann nimmst du die nächste Frage schon vorweg.
Oh, sorry. Dann nehme ich das zurück.
Dann nenn uns mal Zahlen, bitte. Wie geht das Spiel aus?
Ich bin so ein schlechter Schätzer. Ich habe immer daneben gelegen.
Ja, dann tipp jetzt für Havelse, bitte.
Darf man eigentlich ich drücke die Daumen, dass das für Kickers positiv ausgeht. Bin guter Dinge, sage ich ganz ehrlich. Das gefällt mir, was hier jetzt auf die Beine gestellt worden ist. Was die Jungs auch spielen, muss ich schon sagen. Das gefällt mir. Ja, das wird enge, enge Kiste. Sie werden gewinnen.
Wir sind nicht festlegen lassen. Carmen, nein, dann musst du das jetzt rausholen hier.
Also mein letzter Tipp, der war bombastisch, aber Boah. Der ist schon ein bisschen was länger her. Da hatte Dirk mich, da saßen wir oben in der Redaktion, da hatte Dirk mich gefragt, Carmen, was meinst du, Bremer SV? Was denkst du? Ja, 3-1 Kickers. Dann sagt er, ja, meinst du eher so ein 3-1, also so 3-0 Führung und dann kassieren sie noch eins? Ich so, nee, ich 0-1 Rückstand und dann drehen sie das Ding und machen 3 Teile da rein. Also war nicht ganz so schlecht geschätzt, aber ich würde sagen, lange, lange ausgeglichen. Tore werden trotzdem fallen auf beiden Seiten. 1-1 schätze ich und dann glaube ich, dass in der Nachspielzeit der Siegtreffer für Kickers Emden nach einem langen Schiller-Einwurf fällt und das ganze Ostfriesland-Stadion in Ekstase verfällt. Das ist mein Tipp, 2-1 Kickers.
Ah, oh, das wollte ich auch sagen. 1-0, aber sie gehen diesmal in Führung. Sie können nicht immer einen Rückstand haben. Irgendwann muss das mal aufhören, dachte ich mir. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt. 1-1 und Martin Schmidt köpft in der 80. das 2-1.
Nach dem Einwurf so von Schiller dann.
Nö. Ne? Flanke von links, weiß ich, Podolski oder irgendwie so.
Klingt
also braucht
auch
keiner
ganz
mehr
gut
gucken, dann wisst ihr jetzt, wie es ausgeht.
Also, nein, die Einwürfe von David, ich meine, das war ja damals schon, das ist schon eine Waffe, ne?
Ja.
Ist häufig sehr schwer zu verteidigen. Ja, ein großes Plus, die Situation dann auch zu haben, ne?
Ja, ist Wahnsinn. Ich meine auch, selbst wenn er nicht direkt den eigenen Spieler findet mit dem einen Wurf, das kann halt auch mal zum Gewühl so im Strafraum führen und irgendwer halt einen Fuß finden und dann ist das...
Ja, ganz schwer zu verteidigen. Ja. Das ist eine Waffe. Das ist eine Waffe und das können Sie gerne beibehalten, ne? Sollten Sie auch. Aber es wird spannend. Super Konstellation.
Gibt es auch nicht mehr so oft, dass sich Mannschaften in der Vorbereitung auf jemanden einstellen müssen, der weit einwirft, oder? Weil das ist ja immer Thema. Man hört es ja auch bei den gegnerischen Trainern. Das ist immer Thema Standards.
Ja.
Und die weiten Einwürfe gehört ja auch dazu. Ist ja praktisch
ein
Stand. Das ist schon komplett ungewöhnlich geworden in dieser Zeit, ne?
Ja, aber man kann sich darauf vorbereiten und trotzdem kann man nicht alles verteidigen in dem Moment. Muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss ja nicht mal den eigenen Mitspieler vielleicht in Szene setzen können. Das bringt so viel Unruhe in dem Moment. Ja. Das kann ausschlaggebend sein mal wieder. Wir werden sehen, aber ich meine, Havelse haben ja auch was zu bieten. Ne? Sie waren immer schon spielstark. Das hat auch Spaß gemacht, gegen Havelse immer zu spielen. Sie haben eine gute Spielstruktur und sie haben jetzt einen super Auftakt hingelegt. Das muss man ja auch anerkennen. Ja. Zwei Top-Teams, Samstagabend.
Flutlicht geht an.
Mehr geht nicht.
Kennst du ja auch noch,
die
besondere Magie.
Und, besondere Magie, wirklich.
Ist so.
Also, das ist eine super Erfindung.
Ja. Stimmt.
Spiele
stimmt,
unter Flutlicht, das muss ich schon sagen, das ist was ganz Besonderes.
Ist ja in Dortmund auch so, Carmen. Ne?
Ja, da sind nicht so viele Zuschauer da wie hier.
Nee, das ist überschaubar, genau. Wir schauen uns das an. Also Kickers nicht, St. Pauli in Dortmund. Vielen Dank, Arlo, dass du extra hergekommen bist für diese Sendung. Hat uns viel Spaß gemacht.
Ja, die Reise nach Emden ist mir nie zu weit, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe ja das große Glück, dass ich noch viele Verbindungen habe, auch Freundschaften habe. Und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war, dass ich hier als Zuschauer interessierter im Stadion gewesen sein kann. Ich drücke weiterhin die Daumen.
Ja.
Dass der Weg weitergeht. Die Anzeigen fühlen sich sehr gut an, wie ich finde. Und für Emden, für Ostfriesland, ja, wäre das schon cool, wenn man hier wieder so eine Top-Adresse hat, ne? Muss ich schon sagen.
Vielleicht kommst du noch mal wieder ins Stadion die Saison. Ende November steht Derby an gegen Oldenburg, kann ich nur empfehlen.
Ja, sonst in der Rückrunde. Ich habe ganz häufig, dass ich sagen muss, da spielen ja meine beiden Ex-Vereine gegeneinander.
Oh ja, ne? Stimmt.
Kann durchaus passieren. Ja, kann durchaus passieren.
Wieder ein paar Fotos machen. Wieder ein paar Fans glücklich.
Ja, das sind ja Momente, ja, die sind sehr schön. Ich freue mich darüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja.
Ich finde das noch immer total ungewohnt, wenn nach Abpfiff dann die ganzen kleinen Kinder jetzt mittlerweile zu den Spielern von Kickers Emden kommen und dann die ersten Fragen direkt: Kannst du meine Schuhe unterschreiben? Bekomme ich dein Trikot? Das war letztens auch wieder. Da habe ich, glaube ich, kurz noch mit. War das denn David Schiller, glaube ich, gesprochen? Da kam auch ein kleiner Junge an. David, darf ich dein Trikot haben?
Das war bei mir genauso mit David. Wir hatten uns über Arlo unterhalten, weil ich ihn ja grüßen sollte, weil sich auch ausgerichtet. Er hat sich sehr gefreut und jetzt die Sprachnachricht. Und dann kam auch so Kiddies an und David sagte dann zu Moment, ich rede gerade Christian. Und ich sage, nee, mach die erst. Bitte. Das konnte ich nicht mit angucken, wie die Kids da rumstanden. Ja, aber toll, ne? Top. Einige wollten dann Trikots signiert haben.
Ja.
Auch für die Spieler schön, für die Kinder.
Ja, das ist, es zündet jetzt hier, ne? Ja. Muss ich schon sagen. Ich bin auch froh, dass das geklappt hat. Das war, glaube ich, sehr eng, wenn ich das so mitgekriegt habe. Ja?
Ja.
Umso schöner, dass es jetzt so aufgestellt ist. Und ich drücke die Daumen weiterhin, dass sich das hier nicht nur stabilisiert, sondern dass es auch einen guten Weg findet. Und die Anzeigen sind nicht nur da, sondern es fühlt sich auch gut an.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Arlo. Alles Gute dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, alles Gute, auch hier in der Redaktion und mit dieser Podcast-Geschichte.
Dankeschön.
Journalisten gehören ja auch zum Sport dazu, ne? Und begleiten das. Ja, ist ja auch ein Zusammenspiel.
Das ist aber nett. Ich bin ja keiner.
Ich bin ja nett. Also insofern, alles gut, vielen Dank.
Vielen Dank, Carmen.
Ja, danke, hoffe,
du kommst
Christian.
Auch nochmal wieder nach deinem Debüt hier.
Ja, klar, wenn du mich da haben möchtest, dann bin ich da.
Ja, dann... Da muss der Möller nicht so oft hier reinkommen. Der ist ja schon wieder im Urlaub.
Ich glaube, der ist nächste Woche wieder da. Oha. Und dann hast du hier wieder Möller sitzen.
Ja, schauen wir mal. Ja, und vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, fürs erneute Einschalten. Macht's gut und kommt gut durch die Woche.